Wir haben in den letzten Tagen, die dabei waren, die haben das mitbekommen, einen ganzen Weg zurückgelegt, um der Frage nachzugehen, wie Gebet zu einem Lebensraum, einem Erfahrungsraum wird, in dem die Kraft Gottes nicht gemäß unseren Erwartungen, sondern gemäß seinem Wort stattfindet und sich ereignet. Manche sind Schritte gegangen daraufhin. Wir hatten wirklich, denke ich, gute Zeit miteinander. Heute möchte ich gerne das Ganze ein bisschen abrunden mit einer Frage, die für eine Gemeinde, die gemeinsam beten will, ganz entscheidend und zentral ist. Wie wird man nun eigentlich zu einer Gruppe, die so eins ist, dass Gott gar nicht mehr anders kann, als das Gebet zu erhören? Klingt ein bisschen angriffig, ich weiß. Aber Jesus sagt das. Das Thema dieses Tages ist ja ein Zitat Jesu. Wenn zwei eins werden im Gebet, dann will ich geben, was sie bitten. Das ist einer dieser vielen Sätze Jesu, bei denen ich mich immer frage, warum um Gottes Willen hat Jesus das gesagt? Warum? Hätte ganz gereicht, wenn er gesagt hätte, wenn zwei eins werden, dann ist das total gut und dann schauen wir mal. Es hätte ganz gereicht, wenn er uns ermutigt hätte zum Beten. Hat er nicht getan. Er hat ausdrücklich nicht nur Ermutigungen gegeben, sondern wir nennen das dann Verheißungen. Das ist ein anderer Level, eine andere Zusage. Er sagt, wenn das passiert, dann will ich tun, was ihr bittet. Eine irre Zusage. Und mit der Einheit haben wir als Christen und Gemeinden nun so unser Problem. Melden sich doch bitte mal alle, die echt gegen Einheit sind. Ja, das habe ich erwartet. Ich tippe, dass in jeder Gemeinde diese Umfrage so ähnlich ausgehen würde. Und es gibt massenhaft Gemeinden, die zerstritten sind. Ohne Ende. Irgendwas klappt da nicht ganz von dem, was wir eigentlich wollen und dem, was wir leben, was wir schaffen. Und was ist eigentlich Einheit? Wann ist eine Gemeinde eins? Gibt es verschiedene Vorstellungen. Einige sagen, ich habe überhaupt keine Probleme mit der Einheit, solange du mich in Ruhe lässt. Ich bin total eins mit dir, bis du den Mund aufmachst. Das sagt man so nicht, man ist freundlicher untereinander. Obwohl in Berlin würde man das so sagen, aber hier nicht, hier ist man netter. Also es gibt Leute, die sind für Einheit und gehen ihr aus dem Weg, um diese Einheit nicht zu gefährden. Oder um das Gefühl, wir sind alle in einer netten Harmonie, nicht zu zerstören. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das die Einheit ist, von der Jesus redet. Also ich tippe, da sind wir uns einig, dass das nicht gemeint ist. Ich glaube, dass unser Denken von Einheit, typisch deutsch, ganz oft vom Vereinswesen her geprägt ist. Wenn du 10 Leute in einen Raum steckst, dann hast du nach einer Stunde einen Protokollführer und einen Vorsitzenden und dann haben die ein gemeinsames Ziel und dann denken sie, sie sind einig. Völlig falsch. Sie machen nur ein gemeinsames Projekt. Wir Deutschen kriegen das oft nicht so richtig hin. Wir sagen dann manchmal, ja gut, diese herzliche Einheit, das ist nicht so unseres, wir sind eben deutsch. Großer Blödsinn. Als wenn Gott gesagt hätte, ich schaffe die Menschen, nur die Deutschen sind so ein bisschen defizitär emotional behindert. Das ist auch nicht wahr. Und wir wissen, dass das nicht wahr ist, weil wir in Freundeskreisen natürlich voller Liebe eins sein können. Aber eben nur in Freundeskreisen. Liebe zu geben ist enorm schwer für uns. Das fällt nun wirklich anderen etwas leichter. Ich war letztes Jahr in Willow, ziemlich genau vor einem Jahr, in Chicago in Willow Creek. Ich habe mir eine Auszeit gegönnt, ein Vierteljahr lang habe ich eine Sabbatzeit gemacht und habe gesucht nach einer neuen Klarheit für mich, die mir im Laufe der letzten 20 Jahre dann so langsam abhanden gekommen war. Wo geht der Weg Gottes für mich eigentlich hin? Ich habe gesagt, ich brauche eine Auszeit, ich muss den Herrn mal suchen, jenseits dessen, dass ich in der Woche meinen normalen Dienst machen muss. So, da hat die Gemeinde und mein Superintendent gesagt, super Plan, Stefan, fahr los, habe ich gemacht. Und dann war ich in Chicago. Und dann bin ich da in dieses Riesen, war ich mal in Chicago, zufällig? Willow Creek, kennt ihr? Irre, oder? Und schön. Also nicht nur imposant, so gibt da manche so amerikanische Häuser, wo man denkt, die sind alle durchgeknallt, was die da bauen. So ging es mir nicht. Also ich weiß nicht, ob es dir anders ging. Ich fand es wirklich schön, angenehm schön. Riesig groß, aber angenehm. So, dann bin ich da also mehrfach hingegangen und habe gedacht, ich gehe einfach auch, wenn keine Veranstaltungen sind, mal hin. Ich finde da immer schon jemanden zum Klönen, so war es auch. Und dann haben die einen Abend gehabt, wo so Hauskreise angeboten worden sind. Also Hauskreise ist das falsche Wort, das ist so ein Schulungsprogramm bei denen. Und dann saß ich in einem Café, das sie in der Gemeinde da haben, wartete ein, zwei Stunden, bis das losging. Und so drei Tische, war ganz leer, drei Tische weiter saß ein älterer Mann, so um die 60. Und der saß da, bitte Michael, ja, er ist fast 60. Verstehst du mich noch? Okay. Also, ein Jugendlicher von 60 Jahren saß da und der saß da mit seiner Familie und ich schrieb mir irgendwas auf, was mich da so an Gedanken gerade bewegt hat. Plötzlich steht er auf, kommt auf mich zu und sagt, wer bist du denn? Ich sagte, ich bin Stefan, ich komme aus Berlin. Ah, was machst du hier? Ja, ich möchte mal Willow kennenlernen, das hat mir sehr viele Impulse gegeben, ich wollte mal eure Atmosphäre schnuppern. Und dann hat sich ein Gespräch 5 Minuten nur entwickelt und der Mann, der strahlte mich an auf eine Weise, dass ich dachte, habe ich irgendwas an mir? Oder ganz merkwürdig. Der war so liebevoll, das war irre. War wirklich irre. So, und nach diesen 5 Minuten sagt er mir, Stefan, dass ich dich heute getroffen habe, das war das Beste, was mir heute passiert ist. Und ich habe es ihm geglaubt. Das war wirklich, ich kann euch das nur so beschreiben, ich bin nicht so ein gefühlsduseliger Typ. Aber das war stark, ehrlich, das war stark. So, und dann hat er sich wieder hingesetzt und ich mich auch und ich grinste wahrscheinlich noch so 10 Minuten glücklich vor mich hin. Und dann musste ich irgendwann zu meinem Kurs da hingehen, den ich belegen wollte und ging an seinem Tisch vorbei und er sagte, halt Stefan, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Das ist meine Frau, meine Tante, meine Tochter, meine Cousine und das, und nahm ich so in den Arm, das ist Stefan. Stefan kommt aus Deutschland. Und das ist das Beste, was mir heute passiert ist, dass ich Stefan getroffen habe. Ich kenne ihn gar nicht vorher. Ich habe ihm auch kein Geld gegeben oder so. Also, ich habe das in meinem Leben ganz wenig so erlebt, dass Leute, die man gar nicht kennt, solche immense Liebe ausstrahlen. Und nein, ich hatte nicht den Eindruck, das ist alles amerikanisch oberflächlich. Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Ganz im Gegenteil. Das hat mein Denken über Beziehungen in der Gemeinde sehr verändert. Dass man Leute lieben kann, die man gar nicht kennt. Gott kriegt das ja auch ganz gut hin. Dass er Leute liebt, die ihn überhaupt nicht kennen. Und gar kein Interesse daran haben, ihn kennenzulernen. Wie viele gute Freunde habt ihr? 3? 4? Also wer 5 oder 6 hat, ist schon richtig gut bedient, würde ich sagen. Also 3, 4, gut. Ich habe auch ungefähr, naja, ich war da früher immer ein bisschen skeptisch, was ist ein guter Freund? Ich wollte da keinen Verein nahm. Ich war bei dem Gebrauch des Wortes Freundes immer ein bisschen vorsichtig. Ich denke, dass es ganz verschiedene Stufen von Freundschaft gibt. Es gibt sehr intensive Freundschaften, es gibt sehr distanzierte, aber wenn man sie denn dann hat, freundliche oder liebevolle, aber Freundschaften, die eher qualitativ als quantitativ funktionieren, das kennt ihr alle auch. Was ich an Freundschaften liebe, ist das Gefühl, dass ich mich überhaupt nicht beweisen muss. Das finde ich ungemein entspannend. Bei Freunden muss ich nicht gut sein, sondern da bin ich einfach mal angenommen. Das ist total super. Ich habe massenhaft viele Beziehungen, wo ich genau das andere Gefühl habe. Wo du gemessen wirst daran, ob du jetzt gut genug bist. Ob du genügst den Ansprüchen, die andere dir entgegenbringen. Und ich glaube, dass 90% unserer Beziehungen sind zueinander, wo man eigentlich nicht den anderen sucht, sondern die Anerkennung des anderen. Ich glaube, dass es ganz viele Beziehungen gibt, auch in Gemeinden, wo es eigentlich darum geht, dass man den anderen braucht, damit er mir Wertschätzung gibt. Überlegt mal, mit wem ihr am liebsten heute nach dem Gottesdienst reden werdet. Ich wette mit Leuten, die euch Wertschätzung geben. Mit den anderen ist das nicht so lustig. Da sagt man freundlich Hallo, aber schön ist das jetzt nicht so. Wir haben einen riesen Hunger nach Anerkennung und so leben wir unsere Beziehungen. Und es gibt Menschen, die in Gemeinden diese Anerkennung und Wertschätzung nicht kriegen und die aus dem ganzen Spiel aussteigen, die aus dem Reich Gottes aussteigen, weil niemand sich für sie halbwegs interessiert hat. Es gibt Menschen, die machen Schluss mit dem Glauben, weil Menschen wie ich und wie ihr sie nicht wirklich lieben. Sie nicht wirklich lieben. Es ist immer toll, dass sie da sind. Es ist toll, wenn die Kirche voll ist. Aber der Einzelne, der ist in der Regel nicht so wichtig. Es gibt einen Riesentraum von einer Gemeinschaft, die total herzlich ist. Alle träumen, alle Christen, die ich kenne, träumen diesen Traum. Lass uns eine Gemeinschaft haben, in der total herzliche Liebe da ist. Aber fast alle träumen diesen Traum so, dass sie sagen, und ich möchte der sein, der die Liebe abkriegt. Ich kenne ganz wenige Menschen, die sagen, ich träume den Traum von einer total liebevollen Gemeinde, weil ich total viel Liebe habe für alle. Andersrum habe ich das oft gehört. Gemeinde als ein Ort, Gemeinde müsste viel herzlicher sein, müsste viel mehr Annahme haben, da müsste viel mehr Liebe sein. Und dann sagt man, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt. Und es findet wieder nicht statt. Ich glaube, es ist viel, viel schwieriger, Beziehungen zu leben zu Menschen, die man nicht wirklich an sich rankommen lassen will. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und einen roten Stift. Auf dieser Tafel sind ungefähr geschätzte 150 Punkte. Diese Punkte stehen für Leute, die euch umgeben in der Gemeinde und in eurem Beruf, in der Familie, wo auch immer ihr sie trefft. Und in der Mitte, da seid ihr. Und ihr seid umgeben von allen möglichen Leuten. Heute Morgen, weiß ich nicht, 80, 90 Leute, die euch umgeben. Und wenn ihr rausgeht, habt ihr noch Nachbarn, wenn ihr nach Hause kommt heute. Vielleicht ist das ungefähr die Zahl der Leute, die ihr an einem Tag so trefft, wenn Sonntag ist. Und dann habt ihr, wir haben uns geeinigt auf 3 oder 4 Freunde. 4, bin großzügig heute. 4, so, das sind die hier, die umgeben euch. So, und dann sagen wir mal, ihr habt noch weitere 4, 5 Leute im Hauskreis, die euch einfach nahe sind, mit denen man mal gerne einen Wein trinken geht oder mal zum Sport geht oder so. Da gönne ich euch mal noch 6, dann habt ihr 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, in der Mitte seid ihr und dann habt ihr 10 Leute um euch herum, die euch wirklich wertvoll sind, die euch was bedeuten. 10 Leute in der Gemeinde, wo ihr sagt, ach, das ist toll, dass ich die heute treffe. Das Bild sagt aber auch, dass ihr nicht nur 10 Leute habt, die euch wertvoll sind. Das Bild sagt auch, dass ihr umgeben seid von 140 Leuten, die einem relativ egal sind. 140 Menschen, die man nicht sucht, für die man sich nicht ehrlich interessiert. Wo man sagt, lasst die mal ihren Weg gehen und ich gehe meinen Weg. Ich brauche das nicht so ganz. Mein Thema und das, was ich heute Morgen, eigentlich das Einzige, was ich heute Morgen sagen will, ist Folgendes. Wenn das Reich Gottes nicht in diese 90% hineinkommt, dann wird Gemeinde nie ein Ort werden, wo Jesus zu Hause ist. Wenn es nur gelingt, hier sich wohlzufühlen, dann ist das schön. Aber dann ist Jesus vermutlich nicht wirklich zu Hause. Das Dumme ist, diese 90%, das sind die schwierigsten Beziehungen, die wir in unserem Leben haben. Ich glaube, die schwierigsten Beziehungen sind die zu den Leuten, die ich nicht brauche. Mit allen anderen muss ich klarkommen. Mit allen anderen muss ich mich irgendwie einigen. Aber die, die ich nicht brauche, zu denen eine liebevolle Beziehung aufzubauen, ist total nervig, mühsam. Schaut euch in Gedanken um, müsst ihr nicht öffentlich machen, das könnte peinlich werden. Und überlegt, wo die 10 Leute sind. Und dann guckt doch mal in die Gesichter der anderen, die euch umgeben, wo ihr sagt, Hand aufs Herz, das ist wahr. Die haben ja ihre Freundeskreise, sagt man dann. Hauptsache, die kommen irgendwo anders vor. Hauptsache, die haben irgendwelche anderen Bezugsgruppen. Ich kann mich doch nicht um alle kümmern, sagt man dann. Und ich würde sagen, ja, da hast du recht, du kannst dich nicht um alle kümmern. Aber vielleicht um deinen Nächsten? Ja gut, wer ist mein Nächster? Das ist ja nur eine schwierige Frage. Nein, ist es nicht. Das ist genau die Person, an die du vielleicht gerade nicht denkst, aber die dir beim Rausgehen im Augenwinkel auffällt, dass sie auch schon mal glücklicher aussah. Das ist vielleicht die Person, wo du von Ferne sagst, ich muss die mal fragen, warum die in den letzten halben Jahr so abgenommen hat. Das ist vielleicht die Person, von der du weißt, dass die Ehe gerade katastrophal ist, aber das ist so peinlich, das spricht man ja nicht an. Also sind wir mal höflich und lassen die Ehe den Bach runtergehen. Wir sind sowas von höflich, dass wir das Reich Gottes verpassen können. Wenn das Reich Gottes nicht in diese 90% hineinkommt, dann glaube ich, dass es wirklich schwierig wird, die Zukunft zu gewinnen als Gemeinde Jesu. Es gibt massenhaft viele Gemeinden, die leben überhaupt nur noch in dem Denken, lass uns mal unseren Freundeskreis sichern. Es gibt Gemeinden, die bestehen nur noch aus Familienklüngel. Da hat jeder seit 20 Jahren seine Machtposition und dann mauert man sich ein und hat so eine Wagenburg-Mentalität. Alles funktioniert perfekt. Ich kenne Gemeinden, die jedes Jahr 5 oder 10 Leute weniger werden, die sind noch 35. Und wenn ich die frage, wie geht's euch, sagen die, gut, wir haben noch einen Organisten und einen Chor. Und alle Welt von außen würde sagen, nein, es geht euch nicht gut. Aber es gibt dieses Denken, wir mauern uns ein und sichern unser kleines Leben. Und solange das funktioniert, verschließen wir die Augen vor allem anderen. Ich weiß, das ist nicht euer Problem. Aber in diesem Denken sind ganze Gemeinden bedeutungslos geworden. Dieses Denken hat dazu geführt, dass die Christen in diesem Land, zumindest in Berlin, fast bedeutungslos sind für die Gesellschaft, in der wir leben. Vielleicht habt ihr im Süden hier noch ein tick frommere Landschaft, weiß ich nicht. In Berlin ist das so. Mein Schwager, der wohnt in der Uckermark, nördlich von Berlin, macht da so ein Missionswerk. Es gibt statistisch weniger Christen nördlich von Berlin als in Äthiopien. Das ist kein Scherz. Wenn wir da das Reich Gottes nur als Wagenburg denken, haben wir verloren. Entweder gewinnen wir mit der Liebe Jesu die Leute, die uns umgeben, oder wir werden sterben. Entweder gewinnt die Liebe Jesu so viel Kraft in uns normalen, beschäftigten Menschen, dass sie uns treibt, Leute anzunehmen, die wir bisher noch nie angenommen haben, oder wir werden sterben. Das ist die Alternative. Also es kann sein, dass Gemeinde noch ein bisschen funktioniert, aber wir werden sterben. Ich möchte so gerne, dass die Liebe Gottes zu einer Normalität unter uns wird, weil ich glaube, dass das der Moment ist, wo ein Aufbruch durch die Christen geht. Auf eine Gemeinde runtergebrochen, stellt euch vor, gestern Abend die Situation, wo wir uns umarmt haben, wo wir einen Schritt gegangen sind, den man auch nicht jedes Mal geht. Stellt euch eine Gemeinde vor, die anfängt und sagt, ich freue mich über die 10, die ich Sonntag sehe. Aber ich will beginnen, Liebe rauszugeben in Teile, die ich bisher noch nicht geliebt habe. Ich will das aktiv tun. Wissen tun das immer alle Christen. Ich kenne gar keinen, der sagt, ich liebe 10 Leute ganz Hand aufs Herz, ich hasse alle anderen hier. Das ist ja Blödsinn. Alle lieben immer alle generell. Aber es wird Zeit, aus den Bekenntnissen ein Leben zu machen. Einfach ein Leben draus zu machen. Was wäre das, wenn eine Gemeinde quer über theologische Unterschiede die Liebe drüber stellt und nicht drunter? Wenn quer über die Generationen man sonntags einen 82-Jährigen mal eine 15-Jährigen umarmen sieht und alle sagen, das ist normal bei uns, das ist schön. Wie wäre das, wenn ein zerstrittenes Ehepaar zusammenfindet, weil die Liebe und die Kraft der Versöhnung größer ist, als die jahrelangen Verwundungen gewesen sind? Wie wäre es, wenn Jesus da reinkommt? Wie wäre es, wenn zerstrittene Nachbarn es leid sind, zerstritten zu sein, weil die Liebe so mächtig ist? Diese Art von Liebe ist uns als Christen in aller Regel in den Gemeinden fremd, weil wir meistens darauf achten, dass es irgendwie klappt und funktioniert und dann halten wir den Ball mal ganz flach und dann sind wir froh, dass die Harmonie hinkommt. Hauptsache, die Leute kommen noch sonntags. Und ich sage, nein, das ist nicht die Hauptsache. Hauptsache, Jesus geschieht in seiner Gemeinde. Hauptsache, das Reich Gottes geschieht. Ich habe es immer wieder gesagt, wir spielen nicht Kirche und wir spielen nicht Gemeinde, sondern wir helfen, dass das Reich Gottes hochkommt. Und jede Gemeinde, die sich danach ausstreckt, hat die Verheißung, dass wenn sie eins wird, großer Segen auf sie wartet. Die Frage vom Anfang, was bedeutet es, wenn eine Gemeinde eins wird? Das bedeutet nicht, dass man nach 16 Stunden Debatte sagt, können wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen? Manche Leute denken Einheit folgendermaßen in der Gemeinde. Person 1 hat dieses Denken, diese Position. Person 2 diese. Person 3 denkt so und Person 4 denkt so. Und Einheit ist dann also das. Wie stark kann eine Gemeinde werden, die so denkt? Wenn Einheit ein gemeinsamer Nenner ist. Aber angenommen, Einheit ist nicht der gemeinsame Nenner unserer Argumente. Das, worauf wir uns trotz unserem Streit nochmal zusammen einigen können. Sondern Einheit wäre die Liebe, die Brücken über tiefe Gräben baut. Einheit einer Gemeinde wäre Annahme, die eben mehr Kraft hat als Distanz. Es gibt so diese vornehme Zurückhaltung zu sagen, also ich bin dem anderen lieber ein bisschen distanziert, dann reiben wir uns nicht so oft. Leute, wann ist jemals jemand in der Distanz gesund geworden? Wann hat Gott jemals aus der Distanz dich umarmt? Wann hast du zuletzt den Eindruck, dass Gott sagt, du interessierst mich nicht, aber aus der Distanz gönne ich dir was Gutes? Das ist doch kein Evangelium. Sondern die Normalität Gottes ist zu sagen, ich mache mich auf, ich verlasse den Himmel und ich komme zu dir. Paulus hat das im Philipperbrief genau auf den Punkt gebracht. Der Text, lass uns den mal zum Schluss lesen. Er schreibt, ist bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das ist ja bis hierhin schon mal gut, aber jetzt geht's weiter. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Das ist mehr als ich lass dich stehen. Das ist mehr. Tut nichts, nicht tut wenig, sondern tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Soweit die Ermahnung. Jetzt kommt die Erklärung, warum das klappen kann. Seid unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, nahm es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Also, Jesus sitzt im Himmel, kriegt alle Verehrung. Er ist der Sohn Gottes, ein wundervolles Leben. Und dann kommt der Tag X, der Kairos Gottes, wo Jesus aufsteht von diesem Thron und sagt, ich tausche diese Existenz ein gegen die lausige Existenz unter den Menschen, weil ich sie um jeden Preis retten will und koste es mein Leben. Er verlässt einfach sein Leben, um das des anderen zu retten. Jesus hat es getan. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Weil er das gemacht hat, jetzt kommt die Verheißung, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Warum war Jesus so erfolgreich mit seinem Lieben? Warum hat das geklappt? Wir sitzen 2000 Jahre später hier. Es hat geklappt. Warum? Weil die Liebe Jesu ihre Kraft nicht daraus bezog, dass man sagt, ach doch, das ist richtig, lass uns mal mehr lieben, lass uns freundlicher sein. Sondern die Liebe Jesu ist im Herzen des Vaters geboren. Ich habe die letzten Abende immer wieder mal gesagt, es geht eigentlich nur darum, dass wir das Herz des Vaters finden. Dieses Herz voller Liebe. Jesus kommt aus diesem Herzen, er hat da gewohnt. Darum geht er los und sagt, ich teile Liebe aus. Jesus ist nicht gekommen, hat gesagt, ich teile Theologie aus. Die gibt es ja, aber das war nicht sein Thema. Und dann ist er auch nicht gekommen und gesagt, lass uns mal kurz ein paar Regeln wieder klären hier. Das gibt es ja alles, war aber nicht sein Thema. Sein Thema war, ich verlasse den Himmel, komme auf die Erde und versöhne Sünder. Warum? Warum? Was hat denn Jesus davon, dass du im Himmel bist? Der ist auch so voll, wenn er will. Es gibt eigentlich nur einen Grund. Er ist total verliebt in dich. Was hast du ihm anzubieten? Wahrscheinlich wenig. Warum macht er das? Weil das Herz des Vaters einfach voller Liebe ist für dich. Das Herz des Vaters ist voller Liebe. Und Jesus tut genau das, was der Vater tut. Und angenommen, Jesus lebt in uns, dann können wir genau das tun, was der Vater tut. Lieben ohne Ende. Ich weiß, unsere Scham steht uns im Weg. Ich weiß. Manchmal unsere verletzte Eitelkeit. Ich weiß. Manche Kämpfe, die wir hinter uns gebracht haben, miteinander, die uns voneinander distanziert haben. Ich weiß. Manche verschiedene Prägungen, dass manche von uns vielleicht 30, 40 Jahre um was gerungen haben, was jetzt doch nochmal wieder anders wird. Ich weiß. Aber könntet ihr euch vorstellen, dass die Liebe des Vaters größer ist unter euch als all das? Einfach größer? Was also wäre ein mögliches, angemessenes Verhalten? Der erste Vorschlag, den ich habe für euch, und damit bin ich am Ende dessen, was ich euch sagen möchte heute Morgen. Es gibt Beziehungen, die sind belastet von immer mehr Ballast. Man begegnet sich und ärgert sich. Man redet in der Sitzung miteinander und hat Stress miteinander. Man denkt aneinander und reibt sich wieder. Beziehungen, die immer mehr Ballast drauf kriegen. Und am Ende, wenn du den anderen, deine Schwester, deinen Bruder siehst, siehst du nur noch den Ballast. Du siehst den gar nicht mehr, den anderen. Der kommt schon durch die Tür und du kriegst Ausschlag. Solche Ballastbeziehungen, wir denken immer, die brauchen total viel Trost. Also wenn du jemanden hast, der dir total auf die Zwiebel geht und du merkst, ich kann, oh, der nervt mich so, der denkt immer anders als ich. Ich sag, ah, der sagt wie immer. Und dann suchst du dich jemanden, der sagt, du bist wirklich ein armer Knopf, echt. Also das ist ja ein Schicksal, dass du den Typen ertragen musst. Bist du mal auf den Gedanken gekommen, dass solche Beziehungen nicht so einen billigen Trost brauchen, sondern Umkehr? Wir warten immer getröstet zu werden dafür, dass die anderen so fies zu uns sind. Könnten wir den Gedanken denken, dass Jesus sagt, wann bist du denn zuletzt umgekehrt und hast vergeben? Dem, der dir was angetan hat. Der hat dir ja was angetan. Aber vergib. Das ist doch die Kraft der Vergebung. Die Kraft der Vergebung ist doch nicht, dass wir nett sind, wo es nicht nötig ist. Sondern die Kraft der Vergebung setzt doch da ein, wo es nötig ist, dass wir sie brauchen. Wo wirklich Verwundung geschieht, wo wirklich Verletzung geschieht. Und wenn dann der Vater kommt und sagt, und dich spreche ich frei von deiner Schuld, das ist mal Erlösung. Könntet ihr euch vorstellen, einander, nicht im theologischen ewigen Sinne, sondern im konkreten, zu erlösen? Einander das zu gewähren? Ich weiß gar nicht, wo das stattfindet zwischen uns, aber wenn es denn so wäre, wenn du solche Ballastbeziehungen hast, ich bitte dich, dass du umkehrst zur Liebe des Vaters. Vielleicht würden wir uns alle wundern, wie sehr sich solche schwierigen Beziehungen verändern, indem wir lieben. Am Ende ist das kraftvoller, als 20 Jahre taktisch geschickt zu hassen. Könnte sein. Zweiter Rat. Dankeschön. In diesen 90% außerhalb des roten Kreises, in diesen Beziehungen, die man nicht braucht, möchte ich euch raten, lebt in diesen Beziehungen um Jesu Willen wie Jesus. Macht es einfach. Manchmal sagt man, also sobald ich mich so fühle, bin ich einverstanden, Stefan. Sobald ich mal in mir so richtig Lust habe, dann werde ich die anderen lieben. Sobald ich mich danach fühle, mache ich das. Ich würde mit euch Wetten abschließen, dass wenn ich in 5 Jahren wiederkomme, ihr sagt, du, ich warte noch auf den Punkt, aber dann mache ich es bestimmt. Weil wir so Menschen sind. In uns ist das nicht, aber es ist in Christus. In Christus ist das. In Christus ist das Realität. In Christus ist das Realität. Wenn du in Christus bist, dann ist das deine Realität. Du kannst Liebe geben um Jesu Willen. Tu's. Tu's einfach. Buchstäblich. Wenn du mit jemandem seit einem halben Jahr verkracht bist, wirklich, das meine ich so, wer hindert dich denn aufzustehen und zu deinem Schwester, deinem Bruder hinzugehen und zu sagen, seit einem halben Jahr habe ich Zorn auf dich, ich will das heute beenden um Jesu Willen. Wer hindert dich? Leb um Jesu Willen wie er. Und ein dritter, letzter Rat. Das Ganze wird nicht klappen bei denen, die sagen, okay, ich reiß mich zusammen, mein Gürtel noch ein bisschen enger, das sieht sportlich aus und dann schaffen wir das schon. Das Ganze ist keine sportliche Übung. Ich glaube, am Ende wird es nur gelingen, so zu leben, wenn wir beginnen, diese Idee vom Reich Gottes zu lieben. Wenn wir wollen, dass Gemeinde klappt, dann geben wir schnell wieder auf. Wenn wir wollen, dass wir gut durchkommen, so ein bisschen leicht durch, dann werden wir es nicht tun. Wenn wir ein Leben lieben, das uns nicht anstrengt, werden wir es nicht tun. Aber wenn jemand beginnt, diese Idee Jesu zu lieben, dass es ein Königreich des Vaters gibt, in dem seine Regeln gelten und in das er uns einlädt. Wenn wir anfangen, diese Idee zu lieben, dass Versöhnung für Sünder da ist, dass Versöhnung zwischen Zerstrittenen da ist, dass Heilung für die Kranken da ist, dass ein Hochgehobenwerden für die, die dauernd zertreten werden, von anderen da ist. Wenn wir glauben können, dass die, die kein Ansehen haben, Ehre kriegen von Jesus. Wenn wir dieses Reich lieben, diese Idee, dann werden wir beginnen, so zu leben. Ich möchte einfach um euch werben, dass ihr diese Idee des Reiches Gottes neu liebgewinnt. Ich glaube, es ist die Tür, die uns den Weg in eine neue Gemeindeerfahrung ermöglicht. Wenn wir jetzt eine Zeit der Anbetung haben, der Loblieder, die wir singen und nicht nur miteinander hören, war super, finde ich. Jetzt dürfen wir auch sogar noch mitsingen, das ist auch gut. Dann laden wir euch ein, dass wenn ihr das möchtet, ihr Segen von Gott empfangt für euren nächsten Schritt, was immer der auch ist. Niemand muss Riesenschritte gehen. Niemand muss meine Schritte gehen. Ich bin als Pastor manchmal daran verzweifelt und habe es mir gewünscht, dass meine Gemeinde endlich mal richtig die Schritte geht, die ich so richtig finde. Bis ich irgendwann gelernt habe, eigentlich ist es nur dran, dass sie ihren nächsten Schritt gehen. Sie müssen gar nicht meinen gehen, sie müssen ihren gehen. Aber wenn jeder seinen nächsten Schritt geht, dann sind wir der Sache erheblich näher. Und du kannst das von Gott empfangen, was du brauchst. Also, wir werden das Geräusch auch noch wegkriegen. Genau. Und wir werden die Chance haben, zum Segen einfach nach vorne zu kommen. Wenn ihr ein Anliegen habt, kommt einfach her, stellt euch mal hin. Dann könnt ihr zum Team da hingehen oder ihr könnt auch sicher zu Friedemann genauso hingehen. Das spielt alles keine Rolle. Nur nehmt das, was für euch da ist. Das ist meine Einladung an euch. Und geht doch euren nächsten Schritt. Und wenn jemand sagt, ich bin doch vorgestern schon einen Schritt gegangen, kann ich das heute schon wieder machen? Ich sage, naja, ich gehe auch Schritt auf Schritt weiter. Das ist normal, das ist okay. Geh deinen nächsten Schritt.